Das ist doch mal ein vernünftiger Start aus der Sommerpause, oder Nils?
Ich finde schon. Wir sind in Köln, haben Sebastian Hellmann interviewt, den Moderator von Sky. Gestern war er noch in München, hat das Halbfinale der Champions League moderiert.
Heute ist er am Anschlusstreffer.
So geht's, ja.
Ja, wir haben mit ihm über alles Mögliche gesprochen, was momentan im Fußball abgeht. Da sind natürlich die beiden Finalturniere, einmal hier in Köln, wo wir momentan auch vor Ort sind, die Europa League und dann natürlich in Lissabon die Champions League. Und worüber haben wir noch gesprochen?
Dann haben wir über seinen Lieblingsverein gesprochen, Arminia Bielefeld, und seine ja, Lieblingstrikotbeflockungen, ja, die jedes Jahr sehr speziell ausfallen.
Also nette Anekdoten dabei, ne?
All das hier, ja. Und was ich auch sehr cool fand, die größte Interviewpanne, die er bislang erlebt hat.
Und natürlich auch, was er angehenden Sportjournalisten mit auf den Weg gibt.
Ihr merkt schon, und es gibt viele Themen, es gab viel zu besprechen. Das alles hier jetzt kompakt im Anschlusstreffer. Viel Spaß dabei. Und ja, genießt es.
Anschlusstreffer.
Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
Gestern Abend warst du noch in Unterföhring, hast die Sendung mit Lothar Matthäus unter anderem mal locker wegmoderiert. Champions League, Halbfinale Bayern gegen Lyon. Über das Spiel reden wir gleich, aber jetzt ist es nicht mal 10 und wir sind in Köln. Wie machst du das?
Ich stehe um 5.30 Uhr auf, fahre zum Flughafen, fliege um 7 Uhr und dann bin ich um 8.30 Uhr wieder hier.
Das ist aber sportlich.
Ja, wir sind heute hier ein bisschen unterwegs für die Basketballer, für den Nachwuchs in Köln und da gibt es so eine kleine Charity-Aktion. Aber bin lieber früh da, dann ist der Tag noch ein bisschen da und wenn ich jetzt mittags irgendwie lande, dann kann ich den Tag gleich abhaken. Deswegen bin ich eher so der frühe Vogel.
Ja, sehr gut. Aber gehört das dann auch schon zum Job des Moderators einfach dazu, dass man dann manchmal auch mal ein bisschen weniger schläft, wenn man dann eben auch nebenbei noch ein bisschen mehr machen möchte, als vielleicht einfach die Sendung zu moderieren?
Ja gut, also jetzt Sky ist natürlich unser Bread-and-Butter-Geschäft, ne? Also wir sind ja frei, also ich bin frei Freelancer und da kommen dann sicherlich noch andere Sachen dazu mal, aber muss ich ja schon einteilen, ne? Also das geht mal so mit 3 Stunden Schlaf, aber jetzt auch nicht vor einer Sendung oder sowas, das funktioniert dann nicht.
Ne? Ja.
Also, heute ist jetzt mehr so Free- oder Off-Day, ne? Aber ich kann jetzt nicht, wenn ich ein Halbfinale moderiere, die Nacht vorher irgendwie 3 Stunden schlafen, das geht nicht.
Ja. Ist es denn für dich auch besonders, so ein Halbfinale zu moderieren? Ist das ein bisschen spezieller als normales Vorrundenspiel der Bayern zum Beispiel?
Ach, eigentlich kann man das nicht sagen. Ne? Also das ist schon natürlich besonders, weil wir wissen, dass die Bayern dann, wenn wir ein Standalone-Spiel haben, dass sie natürlich total im Fokus stehen, aber macht jetzt keinen Sinn zu sagen, das ist jetzt irgendwie ein besonderes Spiel und heute sind wir besonders gut oder so, weil das muss halt immer auf einem Level sein. Also es ist eigentlich sogar ein bisschen einfacher, weil du kennst natürlich dann die Mannschaften in- und auswendig, ne, weil du das ganze Turnier begleitet hast oder auch schon in der Vorrunde. Und also die Königsdisziplin ist eher, wenn du 2 Mannschaften hast aus der Bundesliga, die du nicht jedes Wochenende hast. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Freiburg spielt gegen Bremen. Die Teams, die halt nicht so im Fokus der Liga stehen, das ist natürlich dann ein ganz anderer Aufwand, als wenn Bayern gegen Dortmund spielen. Da kann ich, da kennt eh jeder alles und jeden.
Stimmt,
das ist also fast, ich will nicht sagen einfacher, aber macht die ganze Vorbereitung ein bisschen leichter.
Mhm. So, wir müssen uns hier übrigens ein Mikrofon teilen, Yannick und ich.
Die Technik streikt.
Die Technik streikt.
Ja.
Aber du hast gesagt, das passiert nicht nur uns, das passiert auch in teureren TV-Shows.
Wollte ich gerade sagen. Manchmal funktioniert bei uns auch was nicht.
Okay.
Aber so ist das.
Also nicht wundern, wenn es ein bisschen ruckelt. Ich gebe das Mikro jetzt mal rüber.
So. Perfekt. So. Ja, Sebastian, moin. Ich bin Yannick.
Moin, Yannick.
Auch von mir. Schönen guten Morgen. Ja, ihr habt ja eben schon angesprochen, dass das Spiel gestern, beziehungsweise in der Redaktion. Ja, was sagst du zum Spiel? Also Bayern 3-0 gewonnen gegen Lyon. In der Höhe auch verdient oder würdest du sagen schmeichelhaft?
Nee, das ist schon okay. Ne? Also wir sind ja gestern so zu dem Schluss gekommen, dass dieses 1-0 von Gnabry halt super wichtig war. Ne? Sonst wäre es vielleicht auch anders gelaufen, weil Lyon echt, die haben das gut gemacht. Ne? Und wenn du so als Underdog ohne Druck und ohne Angst und ohne irgendwelche Erwartungen da reingehen kannst, das hat man schon echt gesehen. Ne? Mhm. Und die waren auch ausgeruht und hatten viel Power, die Jungs. Und dann sieht man eben auch in der einen oder anderen Situation, dass die Bayern auch was nicht wegverteidigen können, ne? Was natürlich auch normal ist. Du kannst ja nicht, keine Ahnung, die 10. Mannschaft am Stück da von deinem Tor weghalten.
Ja,
aber
klar.
Ich glaube, das war sogar ganz gut, ne? Dass sie gesehen haben, die Bayern, also das läuft nicht alles trotz des Engagements, des Einsatzes immer so wie gegen Barcelona. Und jetzt am Sonntag gegen PSG, das ist natürlich ein Mega-Finale.
Hm.
Also besser geht es ja gar nicht.
Ja. war Lyon da vielleicht auch der schwierigere Gegner als beispielsweise Manchester City, weil Lyon sich ja tendenziell eher hinten reingestellt hat und dann auch mit den Bällen in die Schnittstelle da auf Memphis schon nach 3-4 Minuten. Ich meine, wenn der drin ist, dann haben wir ein anderes Spiel, ne?
Ja, aber das, wenn du eine Mannschaft hast, die so im Schnitt 30% Ballbesitz hat, ne, im Turnier auch und auch in der französischen Liga, dann weißt du natürlich schon, was auf die zukommt. Ne? Also die spielen halt nicht mit, sind extrem griffig da hinten gewesen und die warten halt nur drauf, ne, auf ihre schnellen Leute da vorne, wenn sie die zum Einsatz bringen, und die überspielen halt extrem schnell die Mitte, ne? Also die ersten 40 Meter, das haben die echt komplett drauf, weil das ja genau das Loch ist, was die Bayern haben, wenn das Pressing vorne nicht gelingt. Und das haben die zwei, drei Mal echt gut gemacht. Guter Neuer natürlich auch in der einen oder anderen Situation, das muss man einfach sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Das macht auch dann extrem den Unterschied. Wenn du dann einen anderen Torhüter hast, steht es vielleicht 2-1. Und das ist ja eh, da haben wir gestern auch nochmal drüber gesprochen, wenn du den hast, da seit x Jahren im Tor, der hält dir so oft ein Ergebnis. Und das war bei den Bayern ja auch schon ein paar Mal der Fall, jetzt nicht in dieser Saison, aber so rückblickend, da ist ein Spiel so wirklich auf der Kippe. Und zweimal taucht allein einer von Neuer auf und es steht immer noch 0-0 und du bist immer noch im Spiel. Das ist natürlich ein Faktor, der ist Wahnsinn. Ne?
Ja.
Und jetzt gerade bei PSG mit dem Navas, ich glaube nicht an Navas, mit seiner Oberschenkelverletzung an den Sonntag. Und also Faktor Torwart spielt da sicherlich eine Rolle, ne, bei dem Finale.
Ja, Neuer sicherlich wieder erstarkt. Er ist wieder der Alte, würde ich sagen, wie man ihn von 2014 kennt.
Ja, hätte man auch nicht unbedingt erwartet. Ne? Also waren ja auch viele, die gesagt haben, kommt der überhaupt nochmal zurück? Und was ist jetzt mit der Verletzung, wenn das nochmal kommt?
Das
und dann hat er eh so einen kleinen Knick auch. Also Knick bei Neuer ist ja immer noch auf einem hohen Niveau. Aber wo man auch gemerkt hat, er ist nicht mehr so ganz so sicher, auch wegen den langen Pausen und so. Und man kommt natürlich sicherlich auch ins Grübeln, wenn du so auf so einem Top-Niveau spielst und dann oft verletzt bist. Und, aber man sieht eben, der hat echt Instinkt. Und was ihn auch besser macht als bei den anderen, das sagen ja auch die Torwarttrainer, ist, der hat einfach so ein Gefühl, so ein Gespür für die Situation. Und ja, das hat er gestern auch wieder bewiesen.
Das ist ja vor allem, da haben wir gestern auch drüber geredet beim Fußballschauen, diese Ausstrahlung, die er hat. Ne? Also wenn der vor dir steht, ist, glaube ich, als Stürmer nochmal was ganz anderes als jetzt beispielsweise, finde ich, so ein Marc-André Ter Stegen. Also das ist einfach, ich finde, Neuer macht da einfach nochmal was ganz anderes her, auch beim Elfmeter.
Ich finde den Ter Stegen auch schon gut. Also
ja,
sehr
klar.
Gut. Der hat natürlich jetzt keinen guten Tag beim 8-2,
ja.
Also nicht nur, weil 8 Gegentore
passiert
hat, sondern weil im Spielaufbau einfach nicht vernünftig funktioniert hat. Und aber grundsätzlich, also ich wäre, glaube ich, lieber auf Neuer zugelaufen als Stürmer als auf Kahn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil
ja.
Da musst du ja befürchten, dass du irgendwie Bisswunden hast.
Das stimmt natürlich auch.
Ja.
Da nimmt man das dann doch lieber mit.
Wieder zurück.
Genau, aber wir haben es gerade schon angesprochen, Lyon hatte die Chancen. Neuer hat zwar überragend pariert, aber ich wage mal zu behaupten, dass wenn Neymar oder auch Mbappé dann auf Neuer zu laufen, von 5 Chancen wahrscheinlich zumindest mal eine nutzen. Ist das noch die große Gefahr, auch jetzt auf Sonntag geblickt, dass man hinten dann vielleicht doch etwas zu hoch steht und die Bälle in die Schnittstelle dann wirklich auch ganz, ganz gefährlich werden können?
Ja, also die Frage ist ja, was machst du als Bayern? Ne? Die haben ja jetzt, wir haben gestern ja auch kurz thematisiert, diese Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte oder auch direkt vor dem gegnerischen 16-Meter-Raum, das ist natürlich überragend bei den Bayern. Ne? So, das ist eine super Qualität. Und jetzt hat Lothar Matthäus gestern die Frage aufgeworfen, also was machst du? Sagst du, okay, wir können das ist unsere Riesenstärke, das machen wir auch gegen Paris. Ja? Oder sagen wir jetzt, okay, wir denken einfach 15 Meter weiter tiefer, weil wir eben wissen, wenn der Neymar oder Mbappé Express da unterwegs ist, und die Platz haben, dann halten wir die halt nicht mehr auf. Ja? Das ist echt eine schwierige Frage. Also ich würde jetzt, wenn ich Lothar da richtig verstanden habe, nicht auf meine Stärken verzichten, vielleicht auch mal so Phasen einbauen, wo ich einfach mal ein bisschen tiefer stehe und wieder ein bisschen Luft hole. Aber grundsätzlich musst du irgendwie dafür sorgen, dass die da gar nicht ankommen, ne? Weil wir haben es ja auch gesehen gegen Bergamo dann am Ende oder auch gegen Leipzig, wenn die Jungs da ins Rollen kommen und alle drei gleichzeitig Lust haben, ne? Also Di Maria und Neymar und Mbappé an einem Abend, das ist ja nicht so oft vorgekommen, dann wird es natürlich extrem schwer. Ne?
Ja, vor allem, was bei PSG jetzt ja stimmt, ist auch, das ist so zumindest mein Eindruck, diese Moral, die Tuchel ins Team gebracht hat, dass eben jeder im Team spielt und nicht nur für sich, dass Neymar es eben auch begriffen hat, wenn wir hier die Champions League gewinnen wollen, dann muss ich vielleicht dann doch auch mal mit nach hinten laufen. Von daher sehe ich PSG auch wirklich als ganz, ganz schwierigen Gegner, aber die Bayern sind ja auch brutal stark. Ich denke, auch in Paris wird man, oder die Pariser in Lissabon werden sich sicher auch Gedanken machen, wie man überhaupt gegen diese Bayern kein Gegentor bekommt.
Ja, das auch. Ich meine, das haben wir jetzt auch wieder gesehen bei Pep, Guardiola. Ja. Man trifft dann auch manchmal die falschen Entscheidungen, ne? Wenn man zu viel überlegt, ne? Und so denkt, was macht jetzt der Gegner und wie stelle ich mich darauf ein, aber das ist natürlich auch ein Niveau. Und Thomas Tuchel denkt ja auch viel über Fußball nach und hat schon viel ausprobiert. Also das ist ja auch so die Kategorie Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, ne? Mhm. Der jede Variante durchspielt, und bei Pep war es ja jetzt tatsächlich in den letzten Jahren so, dass er auch ein paar Mal einfach daneben gegriffen hat, wo man denkt, warum, der hat eine super Mannschaft, warum stellt der sich jetzt auf Lyon ein oder spiegelt Lyon? Da sagt natürlich jeder Fußballleihe und auch Experte, es gibt eigentlich keinen Grund, ne? Aber er wird es wissen, also wir sind ja jetzt nicht in der täglichen Trainingsarbeit dabei und so, aber gut, das war jetzt eine Fehlentscheidung und wie Tuchel das macht, wie soll ich sagen, also der hat so starke Persönlichkeiten auf dem Platz, irgendwann regeln die das auch selber, das ist auch das, was Lothar immer sagt, ne? Wenn ich eine funktionierende Mannschaft habe, dann habe ich zwar ein taktisches Korsett und eine Idee natürlich vom Trainerteam mit auf den Weg bekommen, ja. Aber am Ende muss die Mannschaft das dann lösen und wenn die sieht, ich stehe jetzt 10 Meter zu hoch oder zu tief oder 5 Meter, dann müssen die halt selber entscheiden und sagen, okay, wir müssen das jetzt anpassen, ne? Also das muss man von so einer Mannschaft auf dem Niveau dann auch schon selber erwarten,
ne? Ja, PSG gegen Bayern ist jetzt ja wirklich auch vom Namen her ein richtiges Champions-League-Finale, auch wenn Paris seit über 20 Jahren nicht mehr im Finale stand und so weiter, ja. Aber hättest du damit gerechnet vor diesem Finalturnier, dass PSG es so weit bringt und dass die Bayern auch ihren Stiefel so durchziehen?
Also bei den Bayern nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade jetzt mit dem Saisonverlauf, mit Kovac Platz 7, dann gab es ja auch wirklich lange kein ganz klares Bekenntnis pro Flick, das muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt hat Kanat Zoumen ja nochmal unterstrichen, das ist ein absoluter Glücksgriff, Hansi Flick, das ist auch so, aber wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, was wäre jetzt gewesen, wenn ein anderer da gewesen wäre, also wenn jetzt das mit Arsène Wenger geklappt hätte, wie die Ambitionen der Bayern auch immer gewesen sein mögen oder die Ambitionen von Wenger oder doch Thomas Tuchel schwirrt ja auch immer rum, wäre das dann auch so gekommen, ne? Also das, also ich hatte die natürlich auch auf dem Zettel, aber dass sie da so durchgehen jetzt bis ins Finale, das konnte, glaube ich, keiner ahnen. Das ist schon außergewöhnlich, was die jetzt leisten. Auch das hat ja viel mit Spirit zu tun und mit einer großen Energieleistung auch von den Offensivdenkenden, dass die auch wirklich diese 10, 15 Meter immer hinter den Ball kommen und sich den Ball auch wiederholen. Das hat es ja auch so lange nicht gegeben bei den Bayern. Und bei PSG, also wenn du die Qualität der Mannschaft siehst, habe ich auch gesagt, dass die weit kommen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das Spiel tatsächlich so groß ist, insgesamt jetzt über die Saison, oder ob die sich jetzt so zusammengerauft haben für dieses, nennen wir es jetzt mal, Finalturnier. Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nur, dass es extrem schwer ist, egal für wen der oder wer da auch an der Seitenlinie steht, dass du das, das ist ja, also wie willst du das alles jonglieren, ne? Diese ganzen Eitelkeiten und Multimillionäre, das ist ja nochmal exponentiell zu jedem anderen Verein. Ne?
Unfassbar, ja. Deshalb auch für Thomas Tuchel, glaube ich, ein großer Erfolg, auch persönlich. Ich glaube, seit 2 Jahren ist er jetzt da. Was er da im Team entwickelt hat, ist wahrscheinlich schon ja, hoch zu hängen. Du bist wieder.
So, wir tauschen mal wieder. Ja, Sebastian, was ja vor allem auch auffällig ist, dieses Jahr 2 deutsche Teams im Champions-League-Halbfinale. In den letzten Jahren waren ja die deutschen Teams nicht so erfolgreich, sag ich mal, jetzt international generell, ob das jetzt Europa League oder Champions League ist. Wie erklärst du dir, dass es dieses Jahr jetzt so gut läuft für Leipzig und Bayern jetzt speziell?
Also ich glaube, hauptsächlich müssen wir da über Leipzig reden. Ne? Als wir diese Gruppe gesehen haben mit Leipzig und Lyon und keine Ahnung, haben wir alle so gesagt, ach ja, das ist so die, will ich sagen, die Randgruppe, aber wurden ja von vielen immer gesagt, okay, das ist jetzt, ne, also die kommen sicherlich nicht weit. Ne? Und RB, was sie da auf die Beine gestellt haben, ich meine, als Herbstmeister, dann hat es ja diesen Knick gegeben in der Rückrunde. Aber du siehst natürlich schon auch immer wieder, was sie für ein Potenzial haben. Und das haben die jetzt im Viertelfinale nochmal extrem unter Beweis gestellt, wie ich fand. Also da gegen Atletico, was ist das, so habe ich RB auch noch nie gesehen, ja. Mit der Überzeugung, mit der Hartnäckigkeit und auch mit dem Biss. Es wird ja immer viel über Ästhetik im Fußball gesprochen und über Taktik und das war halt richtig Fußball, ne? Und die haben sich halt auf Atletico so eingestellt, dass, was Atletico, glaube ich, gar nicht für möglich gehalten hätte, dass die eben mit gleicher Münze da zurückzahlen auf dem Spielfeld, das hat super funktioniert. Deswegen sind die völlig zurecht dahin gekommen, eine Renaissance des deutschen Fußballs. Ich glaube, insgesamt ist es jetzt durch diese besonderen Zeiten Covid-19-Pandemie eher schwer vorhersehbar für alle. Das mag auch ein kleiner Vorteil dann für RB gewesen sein, also diese One-Leg-Geschichte. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass wir wirtschaftlich im Moment sehen, dass wir, oder besser gesagt, dass die Bundesligisten gut gearbeitet haben. Mhm. Auch wenn natürlich das für viele knapp geworden wäre, wenn das jetzt mit dem Lockdown so weitergegangen wäre in Deutschland und mit der Fußball-Bundesliga. Das ist echt ein solides Fundament. Du siehst jetzt, wie Barcelona auseinanderbricht, kann man ja tatsächlich schon sagen. Bei Real, wenn du mal die Mannschaft durchgehst, da musst du eigentlich auch fast 5-6 rausstreichen aus Altersgründen. Ja. Wie kommen die nochmal zurück? Finde ich, auch City, Premier League, Liverpool letztes Jahr den Titel gewonnen, überragend, dieses Jahr auch raus. Ich finde einfach, dass dieses solide Wirtschaften und wir haben eben darüber gesprochen, dass es ein Glücksgriff war mit Hansi Flick, aber das hat halt funktioniert. Obwohl man natürlich sagen muss, wenn du siehst gestern, wer da eingewechselt wird, also mit Süle und dann noch Pavard, es ist halt ein 80 Millionen Mann auf der Bank mit Hernandez. Keine Ahnung, also wo soll der dann noch eine Rolle spielen, wenn nicht in solchen Spielen? Ne? Also du bringst ihn ja jetzt nicht an Spieltag 2 gegen Freiburg oder so. Also,
ja, klar.
Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Das ist ein spannender Personalien.
Ja, klar. Du hast es ja schon angesprochen, auch mit der taktischen Finesse, unter anderem von Julian Nagelsmann, jetzt gegen Atletico. Und das ist der nächste Punkt. Das waren ja 3 deutsche Trainer, die jetzt im Halbfinale standen. Ist das vielleicht auch so ein Schlüssel für den Erfolg, der jetzt auszahlt, eben, dass diese deutschen Trainer so wirklich so gut sind? Und der Beste, also was heißt der Beste, aber mit Jürgen Klopp ist ja nochmal einer, der momentan noch nicht mal dabei ist, ne?
Ja, also das ist schon, ja, finde ich auch. Also ich glaube, dass das so die ganze Ausbildung, also Trainerausbildung, dass sie auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Ne? Dass wir jetzt auch mit Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel eher 2 haben, die aufgrund von Verletzungen früh ihre Karriere abbrechen mussten und sich relativ früh und sehr und hochkonzentrierter auf das vorbereitet haben, was dann kommt. Das sind natürlich alles Vor- und Nachteile. Natürlich, wir haben ja ein langes Interview gemacht mit Julian Nagelsmann. Er sagte, es gibt natürlich dann schon Situationen, wo ich mir wünschen würde, ich hätte selber mal ein Halbfinale gespielt, ne, um das auch einfach zu vermitteln. Ne. Das muss er sich alles erarbeiten jetzt. Und du kommst ja nicht mal als junger Trainer mal eben so ein Halbfinale. Das hat er jetzt. Kann jetzt sagen, okay, wenn er jetzt mal irgendwo anders hingeht, kann er auch sagen, ich habe das übrigens schon als Trainer erlebt und kann euch sagen, so und so wird es funktionieren und so nicht. Das musst du dann als junger Trainer, der das als Spieler nicht erlebt hat, nochmal auf eine andere Art und Weise erarbeiten. Mhm. Aber ich glaube, dass im Moment, also ich finde jetzt auch ein Simeone zum Beispiel oder auch Rudi Garcia, ich finde, das sind überragende Trainer. Ich glaube, das ist, wenn du den Staff hast, und das ist ja auch das Credo von Jürgen Klopp, ich habe auf jeder Position den Besten, ja? Also Athletik, was auch immer. Also wir reden jetzt über einen 10-Mann-Staff als Trainer. Team, ja, und er koordiniert das alles und ich glaube, das ist im Moment die größte Stärke, die du haben musst, als Trainer das zusammenzuführen, weil es ja so komplex ist, ne? Also die Einzelbereiche, die du da zusammen mit Scouting und Videovorbereitung und keine Ahnung, und du brauchst ein hohes Maß an Empathie, um erstmal die Mannschaft, den Staff dahin zu kriegen, dass er immer on point ist und das dann zu vermitteln an die Mannschaft. Ne? Also spielen viele Dinge eine Rolle und das ist jetzt natürlich ein deutsches Finale ist mit 2 deutschen Trainern, ist natürlich auch top.
Ja, ja, zeigt einiges, was in Deutschland auch in den letzten Jahren gut gelaufen ist. Ne? Ja. Bei aller Kritik, die es ja auch gab, vielleicht auch zu Recht.
Ja, ich habe aber die Bundesliga auch nie, es hieß immer, also die Premier League und wo steht die Bundesliga und so. Und also ich habe jetzt, also wenn ich Chelsea sehe zum Beispiel, das ist ja so Chelsea, wenn man jetzt mit Abramovic und diese ganz großen Zeiten, das war ja immer so ein glühender Stern irgendwie so am Fußballhimmel. Und wenn ich das jetzt sehe, also ich verstehe natürlich, dass Havertz oder Werner sagen, ich gehe jetzt in die Premier League und Chelsea ist immer noch ein großer Verein und die verdienen natürlich auch viel Geld und spielen in der nächsten in der Champions League, aber ich finde jetzt so als Fußballname Chelsea, wenn du siehst, wie die Fußball spielen, wie in der Defensive aufgestellt sind, finde ich, das ist okay irgendwie. Ne? Also Liverpool hat natürlich eine wahnsinnige Saison gespielt, City auch mit, also Liverpool outstanding, keine Frage, aber ich finde die Premier League jetzt auch nicht, wo ich sage, da habe ich jetzt 10 Mannschaften, die spielen uns ja alle an die Wand, ne? Ganz im Gegenteil. Also ich fand die Bundesliga immer gut, finde sie jetzt nach wie vor gut und jetzt wird es ja nochmal unterstrichen, dass wir da, was heißt wir, also dass die Bundesliga gute Arbeit macht.
Gut darstellt, ja. Seien es die Trainer oder auch die Mannschaften.
Ja, oder das Management, ne? Wirtschaft, Management. Das spielt ja alles eine Rolle.
Wirtschaft vor allem, ja. In dieser Zeit vor allem momentan. Ne?
Ja, ich meine, Barcelona ist pleite. Ja. Muss man einfach, also man kann das jetzt auch noch schön reden und sagen, sie haben einen kleinen finanziellen Engpass, die haben schlichtweg keine Kohle für Neuverpflichtungen.
Ja. Punkt. Ja, also bei Real sieht es, glaube ich, nicht viel anders aus, oder?
Also die
Spanier sind.
Also das heißt ja, die Spanier haben immer Geld. Ne? Jetzt ist Barcelona natürlich auch noch durch die Verhältnisse, wo das Geld dann herkommt, anders als Real. Ne? Also eigentlich sind ja nur Real und Bayern eigenständig, ne? Ja. Also die ihre eigenen sportlichen Entscheidungen treffen. Und wenn der Chinese bei Inter jetzt sagt, ich kaufe mir den Messi, dann macht er das halt. Der fragt nicht den Conte, ob das jetzt gut ist oder nicht, dann steht er halt da, ne? Und sagt, und der spielt übrigens immer. Ne? So, das ist ja bei Bayern gar nicht vorstellbar. Ne? Also klar haben die auch ihre Investoren, die ihre Prozente kaufen und was ja auch völlig in Ordnung ist, aber da ist ja keiner, der da irgendwie in irgendwelche Transfers reinquatscht.
Das stimmt.
So, jetzt haben wir die Bundesliga auch wieder genug gelobt. Zu Recht, aber jetzt sind wir in Köln und hier findet
wir haben den Aufschlag Arminia Bielefeld noch gar nicht.
Ja, da kommen wir, gleich zu. Sebastian, da kommen wir gleich zu, kein Stress. Nee, aber da wir jetzt in Köln sind, müssen wir natürlich nochmal kurz über die Europa League sprechen.
Ja.
Finale findet hier statt. Da haben sich die Deutschen wieder mal nicht ganz so gut angestellt. Ist das vielleicht nochmal so ein Ding, wo man vielleicht dran arbeiten könnte? Oder, das war nämlich Yannicks und mein Ansatz, muss ein VfL Wolfsburg in der Europa League spielen? Oder wäre es nicht vielleicht besser, wenn der erste FC Köln, Eintracht Frankfurt oder vielleicht auch Union Berlin, also ich sag mal, Vereine mit etwas emotionalerer Fanbase, diese Europareisen antreten, um dann eventuell erfolgreicher zu sein?
Ja, aber wenn sie sich nicht qualifizieren, also du meinst...
Ja, natürlich, sie müssten sich sportlich dafür qualifizieren und so weiter.
Also gut, jetzt das ist natürlich jetzt eine Diskussion, die kriegen wir natürlich jetzt auch hier an dem Tisch nicht gelöscht. Ne? Also ist das mit Wolfsburg und Leverkusen und Hoffenheim und RB, also sind das Fußballclubs, die für Fußballromantiker en vogue sind,
Das ist ja auch eine andere Diskussion. Genau. Ich denke nur, dass genau diese Vereine sich in der Champions League einfach nochmal bedeutend mehr anstrengen. Zumindest wirkt es ja immer so, als in der Euroleague, wo man dann vielleicht dann doch beim Achtelfinale spätestens sagt, ach komm Leute, ich will Urlaub haben.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also das glaube ich eher nicht. Also ich meine, so wenn du natürlich die Reisen siehst, ob du jetzt nochmal nach Donetsk fährst oder in Lissabon so ein Endturnier kickst, das mag natürlich nochmal ein Unterschied sein. Aber wenn du jetzt siehst, die Mannschaften mit Manchester United, Inter Mailand, Sevilla und wer da noch alles rumgeturnt ist, also das ist natürlich auch schon ein echtes Fund. Ja. Also das glaube ich eher nicht. Ja. Also warum wir dann nicht so funktionieren in der Bundesliga, ist eigentlich schwer zu sagen. Ich weiß es auch gar nicht. Also ich glaube, dass die Bayern sind outstanding. Dortmund hat das mit Paris gut, ich meine, die sind jetzt im Finale, da kannst du jetzt auch scheinen, Punkt, das ist halt so, obwohl sie auch eine gute Chance hatten nach dem Hinspielergebnis, kannst du jetzt auch nicht so richtig planen und vielleicht ist danach auch die Lücke einfach zu groß nach diesen drei, ne? Dann hast du irgendwie Gladbach und Wolfsburg und Leverkusen, haben die so schon den richtigen Dampf, Gladbach vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn das mit Rose so weitergeht, aber vielleicht fehlt uns da einfach noch ein Stück und wenn ich jetzt Sevilla sehe zum Beispiel, also es ist ja sehr Wahnsinn, ne? Also was die da alles in den letzten Jahren wegspielen in der Europa League, das ist schon à la Bonheur. Ne? Und dass der Sieger jetzt in die Champions League geht, also den Modus finde ich zum Beispiel auch mega. Also das ist natürlich auch ein Riesenansporn. Ne?
Komplett, genau. Ja, war einfach nur so unser Eindruck, dass eben diese deutschen Vereine es leider nicht schaffen, mal vielleicht ins Finale zu kommen, weil das Potenzial, vielleicht hast du ja recht, dann braucht das vielleicht noch ein, zwei Jahre mehr. Das Potenzial ist ja ohne Frage da und ich denke auch, wenn Borussia Dortmund in der Europa League spielen würde, dann wär das auf jeden Fall mal ein Titelanwärter, mehr als das sogar. Aber auch die, das hast du ja auch gesagt, Manchester United hat es auch nicht geschafft, ins Finale zu kommen und ich glaube, das ist genauso deren Anspruch.
Ja,
ich glaube, die haben auch alle...
Ist ja ein super Weg, ne? Also wenn du darüber durch die Champions League ziehst, das ist ja, damit rettest du ja die Saison achtmal, ne? Also abgesehen vom Titel, spielst du bei den ganz Großen mit, ne?
Genau. Der nächsten Saison, ne? Das würde Lyon ja auch gern wollen, ne? Sie in der die Champions League dafür gewinnen müssen und das wäre natürlich dann auch ein Ding gewesen, aber gut. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Arminia Bielefeld. Vielleicht spielen die ja bald in der Euroleague.
Ja, ich wäre froh, wenn wir da irgendwie zwischen 10 und 16 landen, sage ich mal.
Ja.
Aber ich habe ja leichtsinnigerweise mal irgendwann gesagt, also ich bin ja schon ewig Arminia-Fan und bin durch alle Irrungen und Wirrungen Dritte Liga, Zweite Liga, Erste Liga da mitgegangen. Und ich hatte schon die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben eigentlich, dass die wieder aufsteigen. Die waren ja immer mal so ein bisschen dran und dann waren sie aber auch wieder irgendwann 10. und 12., also jetzt nicht in dieser Saison. Und dann habe ich mich, wie soll ich sagen, ich bin ein großer Optimist immer, was das angeht, aber ich hatte mich so innerlich so ein bisschen damit abgefunden, dass wir ein ordentlicher Zweitligist sind, so mit allem, was wir da so haben, mit unserer Arena und mit dem Budget und ja, und dann diese Saison hat es dann ja geklappt und ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal gesagt, also ich moderiere noch ein Topspiel auf der Alm oder in der Schuko Arena und dann höre ich auf. Das heißt also,
Letzte Jahr.
Dann muss es ja irgendwie, da kann ich nur hoffen, dass es kein Topspiel gibt sozusagen in dieser Saison, aber irgendwann werde ich da schon auflaufen mit Lothar, denke ich.
Dann war es das.
Es holt mich das ein.
Gut. Wie hast du denn den Aufstieg jetzt miterlebt in diesem Jahr?
Ich habe natürlich fast jedes Spiel gesehen, logischerweise, also nicht live, also aus den Pandemiegründen nach dem Lockdown und vorher sind wir natürlich auch, weil die hauptsächlich samstags gespielt haben, dann läuft es immer bei uns da auf dem Truck, wir haben so einen Office-Truck, der immer in die Stadien fährt und dann habe ich immer da die Spiele verfolgt und Lothar immer genervt, dass meine Mina jetzt wieder gut dasteht und haben wir 2020 kein Spiel verloren, wer es jetzt noch nicht weiß von den Leuten, die den Fußball-Podcast hören. Also ich bin voll Fan, bin großer Fan vom Trainer von Neuhaus, der das bei allen Stationen eigentlich super gemacht hat, der auch eine echt coole Herangehensweise hat da mit den Jungs, der trifft den Nerv der Ostwestfalen, die auch so ein bisschen speziell sind.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich sehe jetzt uns noch nicht ganz in der Europa League, aber wir sind erstmal in der Bundesliga, das ist ja schon mal was.
Und kann man das schaffen, auch drin zu bleiben? Oder wird das schon brutal schwer?
Bei Union Berlin hätte ich jetzt auch nicht alles drauf gesetzt, dass die es packen. Ich finde das total sympathisch. Was sie so machen und auch die. Wir waren ja dreimal da, glaube ich, in der Saison mit dem Topspiel.
Direkt zu Beginn gegen Dortmund auch, ne?
Genau. Und das war natürlich, sie sind super, super herzlich, total zuvorkommend, hilfsbereit und das ist eine richtig gute Atmosphäre. Also das ist Fußball pur, das muss man einfach sagen. Das tut dem Fußball gut. Ich verstehe den Kommerz, ich verstehe die Multiplikation und wenn wir jetzt auch über die Champions League sprechen, die großen Vereine mit all dem, was sie so mitbringen und das Geld auch von den Chinesen und von den Scheichs und so, und dann kommst du dahin und denkst du, ja, das ist, so geht's auch und das ist einfach ein geiler Farbtupfer. Also die haben es geschafft, ne, und haben jetzt auch zum Beispiel mit Max Kruse, wo ich, als ich das las, habe ich gedacht, echt guter Move eigentlich, ja, muss er erstmal so hinkriegen und kann man schwer voraussehen. Also es gibt jetzt sicherlich 5, 6 Vereine, keine Ahnung, was ist mit Bremen, was ist mit Union. Wir werden uns jetzt nicht mit 10 Punkten direkt irgendwie absetzen, denke ich. Ne? Also, aber we will see.
Man weiß es nicht, ja. Stimmt.
Ja, was ich ja vor allem auch beeindruckend fand, jetzt in der Zweitligasaison, ich als 96-Fan habe das natürlich auch ganz besonders verfolgt, wie konstant Bielefeld war. Ne? Also das war ja wirklich so, dass sie von Anfang an der Saison, ich dachte, ich habe immer noch zum Kumpel, guten Kumpel gesagt, der Bielefeld-Fan ist, die werden eh noch einbrechen so, aber dass sie das so durchziehen, also wirklich dann auch, wie du eben schon gesagt hast, 2020 kein Spiel mehr verlieren, also schon auch mit dem Kader, da hast du wirklich nicht mit gerechnet. Ne?
Ja, viel Unentschieden natürlich noch dazwischen, ja. Das muss man auch sagen.
Klar.
Aber sie haben es am Ende auch da nicht verloren und was natürlich auch geholfen hat, das muss man auch sagen, dass die jetzt Stuttgart oder der HSV, die haben natürlich jetzt auch nicht so performt, dass du immer gedacht hast, okay, ich muss jetzt. Dann haben die unentschieden gespielt, wo du sagst, okay, jetzt sind die anderen wieder dran, dann spielen die anderen auch unentschieden oder verlieren. Das gibt ja natürlich auch irgendwann eine Ruhe, dass du weißt, okay, die beiden, trotz der ganzen Voraussetzungen, die haben, und das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, HSV und Stuttgart, vom ganzen Background her, das ist auch völlig okay, aber die haben es halt auch nicht hingekriegt. Und das hat natürlich auch so eine gewisse Ruhe reingebracht, dass sie wussten, okay, wenn wir so performen wie jetzt, ne, wir sind da nie irgendwie untergegangen oder die haben halt immer ihren Stiefel runtergespielt. Und deswegen, also es war schon gut.
Ja,
gut
gemacht. Auf jeden Fall. Ja, wird dann auch spannend jetzt. Ne? Also hast du ja gerade schon angesprochen, Union Berlin ist da ja so ein bisschen das Beispiel, mit dem man, was Bielefeld ich mal gerne nachahmen würde. Wäre natürlich top, wenn man da auch nochmal irgendwie so ein, zwei Spieler verpflichten könnte, wie Berlin vor allem ja mit einem Christian Gentner, sag ich mal, der die Erfahrung hat im Mittelfeld. Ne? Irgendwie sowas, aber...
Ja, also... wenn das so passt, ne, also der Gen hat jetzt auch nicht sofort funktioniert, und das ist jetzt inzwischen schon. Max Kruse gesagt, finde ich das natürlich spannend. Ne? Also weiß ja auch nicht, also sportlich ist das sicherlich gut, aber der bringt ja auch noch ein paar andere Sachen mit, wo du sagst, weiß ich nicht unbedingt, ob ich das als Team gebrauchen kann, obwohl ich ihn als Typ super finde. Also wenn so, würde mir mehr davon wünschen in der Liga, die ihre Meinung sagen und die Fußball wichtig als wichtig empfinden, aber auch sagen, okay, ich mache auch noch ein paar andere Sachen. Also der kann von mir aus auch pokern, ich finde es ja okay. Also ich mache auch noch was anderes, außer Sky-Moderator zu sein. Solange das unter immer noch so läuft, dass beides zusammenpasst. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, also ich überlege gerade, wer ist auf dem Markt. Also Lucas Hernandez zum Beispiel hat ja keinen Stammplatz bei den Bayern. Das wäre dann vielleicht eine Leihe für mich in der Bielefeld.
Würde man nehmen, ne?
Ah, ich weiß gar nicht. Das ist halt, aber ich traue da den handelnden Personen viel zu und stehe auch im regelmäßigen Austausch und ich werde immer angerufen, netterweise von der Online-Abteilung oder Social-Media-Abteilung von Arminia Bielefeld. Das sind so zwei ganz junge Herrschaften, die rufen mich dann mal an und sagen, ja, Helmann und so, und haben wir wieder ein neues Trikot und wir würden Ihnen gerne mal wieder ein Trikot schicken mit, und dann können Sie das vielleicht uns ein Foto schicken, dann können wir das posten und so und dann so ein bisschen als Multiplikation, ob das denn ging, ist so, ja, kein Problem, und dann fragen die immer, was ich denn hinten für eine Beflockung haben möchte. Und dann komme ich natürlich immer aus den Anfang der 70er, so 72, 73, meine Lieblingsspieler, und dann sage ich mal, ja, Kees Bregman hätte ich gerne, mit der Nummer 2, dann ist so still auf der anderen Seite.
Okay, wer ist das?
Dann höre ich so, tipp. Ah ja, der Bregman, genau, der war ja auch mal bei uns. Und jetzt, das Neue habe ich jetzt mit Pasi Raute, ja, einen der beste Finn überhaupt, der jemals in der Bundesliga gespielt hat, mit der Nummer 10, ihr werdet ihn sicherlich nicht kennen.
Ist richtig.
Das ist immer sehr lustig. Nein, also ich freue mich sehr drauf.
Mhm. Ja, wird spannend. Also,
ja.
Kann man sich drauf freuen, denke ich auch. Ja, Sebastian, um nochmal auf dich persönlich zu sprechen zu kommen. Du bist jetzt seit über 20 Jahren fester Bestandteil, also arbeitest bei Sky, damals auch noch bei Premiere vor Sky. Wie wichtig ist Erfahrung in dem Leben als Moderator?
Das ist eigentlich so wie immer in allen Dingen, die man so tut, ne, im Leben. Wenn du Sachen schon häufiger gemacht hast und dich sicher fühlst und jede Situation auch schon mal erlebt hast, also sei es Gutes, Schlechtes, kleine Pannen, große Pannen, ein kleiner Versprecher, kleiner Aussetzer, dann bringt dich ja nichts mal so richtig aus der Ruhe. Ne? Das hat natürlich schon dann viele Vorteile. Ne? Oder auch, wenn man Gespräche irgendwie in die falsche Richtung läuft und du merkst, auf der anderen Seite ist irgendwie die Stimmung heute nicht ganz so toll. Und das passiert ja relativ früh in deiner Karriere, dann machst du natürlich unglaubliche Sorgen, wie geht dieses Gespräch jetzt weiter, endet das irgendwie im Eklat, wie kriege ich das wieder gedreht? Und da geht es ja dann immer um so ein bisschen um Ausstrahlung. Ne? Also was signalisierst du dem anderen? Lässt du dich jetzt tatsächlich aus der Ruhe bringen? Und das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Also egal, ob ich das jetzt bin oder Michael Leopold oder die anderen Kollegen, du bringst da eine gewisse Ruhe und Souveränität mit und das hilft einem natürlich enorm. Also was man gar nicht gebrauchen kann, ist eben tatsächlich so Aufgeregtheit. Ne? Und ich habe ja im Rahmen meines Studiums auch gelernt, im Psychologie-Seminar, dass das tatsächlich Lampenfieber 80% deiner Hirnleistung lahmlegt. Ja? Mhm. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn du top abliefern musst, live, und du weißt, 80% funktionieren oben nicht, ist natürlich ein großes Risiko, dass irgendwas schiefläuft. Ne? Und und jetzt ist es eine coole Vorfreude irgendwie bei so einem Spiel. Und wenn man weiß, dass alles gut wird und alles funktioniert, dann hilft Erfahrung.
Ja. Auch, ja. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Mit Interviews zum Beispiel. Hast du da irgendwie eine Situation, die du herausstreichen würdest, wo du sagst, das war meine schwierigste Situation in meiner Laufbahn als Reporter, Moderator?
Ja, also wenn ganz am Anfang nochmal, da habe ich hier mit Leverkusen, hat gegen den HSV gespielt, Leverkusen hat zu Hause verloren, hätten keine gute Phase. Ich glaube, das war mein zweites oder drittes Spiel, was ich moderiert habe für Premiere damals noch. Mhm. Christoph Daum war im Studio und da habe ich irgendwie okay Fragen gestellt. Also man tastet sich ja so ran an seinen Job. Ne? Also sowas wie, alle hätten damit gerechnet, dass Leverkusen jetzt so eine Trotzreaktion zeigt. Das ist jetzt keine tolle Frage, also eher so eine Plattitüde. Mhm. Und dann ist er aus der Hose gegangen. Ja, Trotzreaktion, was ich denn glauben würde. Und ist da völlig amok gelaufen im Studio. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Also ich war völlig konsterniert. Weil ich hatte, also es ist ja auch keine schlimme Frage. Ne? Also es gibt nach einer Niederlage vielleicht auch irgendwie Fragen, die so ein Trainer angenehmer findet, aber das ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, dem Trainer angenehme Fragen zu stellen. Und dann war ich so perplex, weil ich so überrascht war. Ja, ich war jetzt gar nicht vorbereitet auf so ein Ding und dann ging es völlig dahin. Pagelsdorf, damals Trainer vom HSV, saß da nur, hat sich so einen abgegrinst und sich komplett rausgehalten und dann meine Beerdigung dabei gewohnt, sozusagen im Studio. Und da habe ich schon gedacht, so, boah, ey, also das brauche ich jetzt nicht jedes Wochenende. Das ist natürlich extrem Stress. Und man ist auch einfach ein öffentlicher Mensch, ne? Das ist ja so. Ne? Also wenn ich jetzt nicht performe, dann hagelt es natürlich, keine Ahnung, was auch immer. Also A, Social Media, B, auch von den Kollegen, oh, hast du gestern aber schön dann überall gebraten bekommen von XY und so. Ne? So, das ist mit eingepreist sozusagen, ne, im Ganzen.
Gegenfrage, hast du einen Lieblingsinterviewpartner? Also wo du sagst, das macht immer sehr viel Spaß, mit dem zu sprechen?
Nee, das kann ich so nicht sagen. Also ich finde, Herausforderung ist ja tatsächlich immer, wenn einer auch wirklich einen prüft, ob man vorbereitet ist und ob man sattelfest ist und so. Und das ist ja die große Kunst oder besser gesagt die Herangehensweise in einem Interview, was jetzt auch vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen tiefgründiger ist, als kurz zu fragen, wer spielt jetzt, warum spielt ihr so und was glaubst du, wie der Gegner spielt? Und da muss man natürlich auch viele Informationen haben, aber du musst den anderen immer, deinen Interviewpartner immer ein bisschen überraschen mit Dingen, von denen er glaubt, dass du sie nicht weißt. Ne? So. Und wenn er das spürt, dass du halt extrem vorbereitet bist, ne, und wirklich alles weißt, ja, vielleicht auch Dinge, von denen er lieber glauben würde, dass du sie nicht weißt, das kriegt er schon relativ schnell mit. Und dann, wenn du so auf einer Ebene bist, respektvoll, aber auch schon herausfordernd, also gute, herausfordernde, pointierte Fragen stellst und dann aber auch wirklich merkst, dass der auf der gleichen Ebene ist und auch Lust hat, die Fragen dann zu beantworten, das macht schon Spaß. Da gibt es viele von, ne? Also Ottmar Hitzfeld ist natürlich so ein Grand Senior, Franz Beckenbauer war auch immer super, immer eine Herausforderung, ne? Felix Magath auch, aber es gibt jetzt keinen, den ich am liebsten interviewe. Viele glauben mir, dass Jürgen Klopp, dass das immer, weil er immer so nett ist und so, ne? Das ist er auch ganz oft, ne? Aber ich finde den auch herausragend als Typ. Aber wenn du den mal erwischt, wenn er einen schlechten Tag hat, dann musst du auch sehen, dass du da heile rauskommst. Ne? Aber ich mag ihn wirklich sehr.
Also da wurdest du auch auserwählt. Ne? Im Gefühl machst du ja alle Exklusivinterviews mit Kloppo.
Ja, also wir waren ja zusammen auch in einer Agentur, also und bei Projekt B, da ist er immer noch. Und daher kennen wir uns und ja, natürlich schon aus Mainz und dann aus Dortmund und aus, also da baut sich natürlich auch jetzt, ohne dass es eine Abhängigkeit ist oder nee, keine Abhängigkeit, eine, wie soll ich sagen, eine Ebene ist, wo man sich gar nicht mehr traut, kritische Fragen zu stellen, aber man vertraut sich halt, dass es, wenn man was macht, dass es vernünftig ist. Ne? Ja. Und das
gelingt. Vertrauen ist natürlich ganz wichtig dahingehend. Ne? Ja, du kennst Kloppo ja dadurch auch so ein bisschen, hast ja gerade auch gesagt, wie sehr wurmt es ihn eigentlich, dass er jetzt nicht in Lissabon ist?
Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich hatte jetzt in den letzten Gesprächen so das Gefühl, das ist ja ein extrem reflektierter Mensch. Ne? Also für den ist Fußball wichtig, ne? Aber für den ist Family first, ne? Und auch macht sich unheimlich viele Gedanken um die Situation jetzt nach dem Lockdown und nicht nur um den Fußball, sondern halt auch wirklich, wie das jetzt so gesellschaftlich weitergeht. Und auch das ist zum Beispiel super. Wenn du weißt, es geht eben nicht nur um Fußball, sondern der ist politisch interessiert, der wird natürlich zu allem befragt auch. Das ist natürlich auch eine manchmal blöd für Trainer, die dann gefragt werden, glauben, ja, war denn der Lockdown richtig? Wird dann da irgendein Fußballtrainer gefragt, ja, was soll der jetzt sagen? Ja, also das ist ja kein Pandemie-Experte, aber wie auch immer. Und ich glaube, der hat jetzt... war sehr froh und glücklich, dass die Premier League natürlich zu Ende gespielt hat, dass er Meister werden konnte nach Jahrzehnten. Freut sich auf das Feiern mit seinen Fans dann irgendwann, wenn das dann möglich ist. Und der gewinnt natürlich lieber, als dass er ausscheidet. Aber ich glaube, dass die Meisterschaft einfach alles überstrahlt. Ne? Und das ist halt so. Ne?
Ja, das denke ich auch. Wir haben natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, was du gemacht hast. Du hast studiert in Köln auch hier Sport und Medien. Ist das richtig?
Ja.
Jetzt bist du jahrelang im Beruf, bist einer der erfahrensten und erfolgreichsten Sportjournalisten, so aus unserer Sicht zumindest beurteilen, kann das ja jeder für sich, aber da kann man natürlich schon mal Respekt haben. für das, was du erreicht hast bislang. Was würdest du denn jungen Sportjournalisten empfehlen, wie man eventuell dann doch, auch wenn die Zeiten mit Sicherheit schwierig werden, eventuell dann doch erfolgreich sein kann in dem, was sie machen wollen, nämlich dem Sportjournalismus?
Ja, ich glaube, die große Krux ist, wenn man Fernsehen schaut und guckt, wie, egal wer das jetzt, ob wir das sind oder The Zone oder whatever, es sieht immer so easy aus, ne? Also ich stehe da so ein bisschen auf dem Platz und da kommt einer und da interviewen die den und so, und das ist natürlich brutal harte Arbeit, ne, in der Vorbereitung. Also ich weiß, dass diese alten Sprüche, aber Rudi Carrell hat es leider gesagt und der ist perfekt, du kannst nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du es vorher reingesteckt hast. Ja? Und dieses vorher reinstecken dauert Stunde um Stunde und Stunde um Stunde, dass du dann echt gut bist in diesen 5 Minuten. Ja? Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, was ich allen nur raten kann, was mein Credo war, ist, dass diese Neugier an diesen Leuten, vor allem an diesen Menschen, nicht nur an dem Sport. Klar musst du fachlich das drauf haben, und aber letztendlich arbeiten wir auch mit Experten. Wenn ich tatsächlich was nicht weiß, dann frage ich halt Lothar Matthäus. Der weiß es dann. Das ist auch gar nicht schlimm. Ja, dann ist es halt so. Ja, der ist nun mal Weltmeister und keine Ahnung und hat 500 Pflichtspiele. Das kann ich kann nicht alles wissen, was der weiß.
Den kann man mal fragen.
Genau, dann frage ich den halt. Dafür sitzt er, wird auch noch bezahlt, komischerweise bei uns. Und ich kann nur sagen, also diese Neugier an den Menschen und wirklich zu wissen, dass es harte Arbeit ist, sich vorzubereiten und Dinge anzulernen und anzutrainieren und anzulesen, dass Sprache unheimlich wichtig ist. Also es ist eben, Sportsprache ist oft sehr simpel, Subjekt, Prädikat, Objekt, aber auch da, ihr habt ja Marcel Reif gehabt in eurem Podcast, der hat besticht dadurch, dass er eben in seiner Sprache und durch seine Art und Weise zu formulieren schon so eine Haltung vermittelt, wie er zu Dingen steht. Das muss man sich total hart erarbeiten. Ne? Und wenn jemand glaubt, er macht so wie beim Kicken so am Wochenende, das läuft alles so und dann haue ich mal einen rein aus 16 Metern, das gelingt mal, aber am Ende muss auch wie in jedem anderen Job, muss man echt dafür ackern. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so, ja, die Sportberichterstattung, also ist ja jetzt egal von welcher Journalie, wir werden ja oft nicht ernst genommen, ja. Weil ja, wir nur Sport machen, ne? Also da kann ich auch nur zurückgeben. Also die anderen machen auch nur Politik, ja, also oder nur Wirtschaft. Aber wie gesagt, harte Arbeit und die Lust auf Menschen und diese Neugier, ich glaube, das ist zwar simpel, aber ohne das geht's nicht.
Ne? Ja. So, ich glaube, wir haben hier fast alles abgearbeitet. Danke dir auf jeden Fall auch für das, was du eben gesagt hast. Es gibt ja viele Sport- oder angehende Sportjournalisten, die einfach auch pessimistisch sind, ne? Auch aus Gründen. Aber trotzdem, du bist ja eben auch ein Beispiel.
Ja, aber ich muss auch ganz am Ende noch sagen, wir haben auch echt viele Praktikanten bei uns. Ich meine, du warst ja auch da. Man erkennt tatsächlich sofort, das wird was oder das wird auf keinen Fall was. Ja? Okay. Das ist einfach so. Ja. Und es gibt ein paar, ich sage jetzt mal einer von 20, wo ich sagen würde, der stellt die richtigen Fragen, und die haben ja alle schon was gemacht, die bei uns sind. Also jetzt nicht so, dass ein 18-jähriger Abiturient da auftaucht und sagt, so, da bin ich. Also die meisten haben ja schon irgendeine Vorerfahrung, die haben schon mal für irgendjemanden geschrieben oder haben schon mal irgendwie 2, 3 Semester studiert. Und bei einem von 20 würde ich sagen, der stellt die richtigen Fragen, der recherchiert top, unaufgefordert, weil er schon merkt, okay, Bayern spielt gegen Lyon. Ich habe übrigens mal ein kleines Porträt über den Rudi Garcia geschrieben. Hier, leg dir das mal dahin. Das ist halt mega. Ja, so.
Ja.
Und das ist einfach dieses Aufmerksamsein und zu sagen, okay, ich habe das Gespür für die richtigen Fragen, für die richtige Situation, kann richtig helfen. Und das können einfach, ich weiß nicht warum nicht, aber dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Job. Dann können die vielleicht andere Dinge ganz toll, aber wie gesagt, es gibt immer wieder welche, die sind so und die schaffen es dann auch. Ne? Also die sind jetzt, keine Ahnung, bei anderen Sendern, bei uns, ne, die packen es.
Ja, klar. Und eine Sache darf man ja nicht vergessen, so, das rede ich mir vielleicht auch ein bisschen zu schön, aber mit Anfang 20 hat noch niemand bei Sky moderiert. Ja, also das ist natürlich auch
außer
harte
ich.
Arbeit.
Außer
nein. Das glaube ich jetzt auch.
Ja, mit 30 habe ich da moderiert.
Ja, siehst du, aber man braucht natürlich auch erstmal davor einen Weg. Ne,
ja, aber das Gute jetzt ist ja auch mit den ganzen Medien, ich meine, ihr macht jetzt den Podcast, ihr könnt viel ausprobieren, ne? Ihr könnt viele Leute kennenlernen und so, das ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Also ihr könnt mit Videocontent, ihr könnt im Prinzip alles produzieren, überall, ihr könnt überall hinfahren und das machen, gucken, ob das gut ist oder nicht und euch so da rantasten. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die da habt ihr einfach einen riesen Plus, ne? Also wie ihr auch mit Technik umgehen könnt und so, das ist ja heute das A und O, dass du drehst, schneidest, die richtigen Fragen stellst, den Film online stellst, hochlädst, keine Ahnung, in deinem eigenen YouTube-Channel oder wo auch immer.
Ja.
Und das ist natürlich cool. Und wenn jemand Bock hat, das zu machen und es gut macht, wirst du auch da auffallen. Das ist einfach so.
Mhm. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Du stellst hier nochmal die Abschlussfrage, die alles entscheidende Frage. Ganz kurz, bist du am Sonntag denn auch Final-Moderator?
Ja, ich bin.
Vor
ich,
Ort auch?
Nee. Wir sind ja im Hygienekonzept nicht vorgesehen da. Ist von der UEFA, das ist ja ganz, ganz streng. Also ich höre nur, was die UEFA da alles, welche Pamphlete die schreiben. Also da muss ja jeder da seine Berechtigung haben. Von der UEFA, also da, nee, wir sind im Studio mit Boris Becker, mit Marc von Bommel, Lothar Matthäus, schalten Til Schweiger dazu, also.
Ah, Mensch.
Gute Runde.
Ja, denke ich doch.
Das klingt gut.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian, und jetzt nochmal das Wort an Yannick.
Genau, zum Abschluss haben wir nochmal zwei ganz einfache, also es ist einfache Fragen sind es nicht, aber was meinst du denn, was tippst du denn im Champions-League-Finale? Paris oder Bayern?
Ich glaube, Bayern gewinnt knapp 2-1 nach Verlängerung.
Mhm. Und Europa League, müssen wir natürlich auch fragen, wenn wir jetzt hier schon in Köln sind. Und kommt aus meiner Sicht, ist auch eine andere Diskussion, aber kommt aus meiner Sicht eh immer zu knapp weg irgendwie?
Ich glaube, Sevilla macht das wieder.
Mhm.
Weil die haben da inzwischen so eine Erfahrung und sind so on point in diesen Finalspielen. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Also ich finde die Mannschaft wirklich okay. Also ich finde sie jetzt nicht überragend, aber die haben halt so einen Instinkt. Ich glaube, die machen das. Also
ist ja, wie du vorhin gesagt hast, eh schon die Europa-League-Mannschaft schlechthin. Ne?
Ja, also, genau. Ja, ja.
Gut, schauen wir mal. Ne? Also Sebastian sagt Sevilla und Bayern. Ja. Schauen wir mal, wie das ausschaut am Wochenende. Ne?
Gut.
Super, dann danke dir für das Gespräch. Hat wieder Spaß gemacht und euch viel Spaß beim Hören. Danke, dass ihr zugehört habt.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.